Heute bei «Apropos» «Die Deutschen erforschen ihre Nazi-Vergangenheit». War Ihr Opa bei der SS? Was tat Ihre Familie unter Hitler? Wer im Moment ein deutsches Nachrichtenportal aufruft, kommt kaum um so Schlagzeilen herum. Die Zeit, der Spiegel und auch die Süddeutsche haben Datenbanken aufgeschaltet, wo man die Mitgliederkartei der NSDAP durchsuchen kann. Der Nazi-Partei aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Datenbanken stoßen auf ein gigantisches Interesse. Diese grosse Resonanz zeigt, dass sich die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in Deutschland gerade grundsätzlich ändert. Wie genau? Das weiss Simon Wittmer, unser Deutschland-Korrespondent. Er ist jetzt Gast in der neuen Folge von «Apropos» im gleichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Bern-Zeitung im Bund und den anderen der Mediatitel. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Simon.
Ciao Philipp.
Ich habe es gesagt, plötzlich sind die Datenbanken zur NSDAP überall. Man kann fast kein Nachrichtenportal aufrufen, ohne dass man es nicht sofort sieht. Warum sind die gerade jetzt überall aufgeschaltet?
Also das hat eigentlich angefangen Ende Februar. Dann hat das US-Nationalarchiv Millionen von diesen Mitgliedskarteien online gestellt. Das hat man eigentlich dann schon suchen können. Das war aber sehr benutzerunfreundlich gewesen. Ist auch die ganze Zeit abgestürzt, so recht chaotisch. Und dann haben zuerst die Zeit, also die grosse deutsche Wochenzeitung und nachher auch der Spiegel, so Tools entwickelt, die das einfach massiv vereinfacht haben. Jetzt ist auch noch die Süddeutsche dazugekommen. Und jetzt ist es wirklich so, du hast da eine Suchmaske, kannst den Namen noch eingeben. Wenn es zu viele Treffen gibt, von Leuten mit dem gleichen Namen noch das Geburtsdatum, also mit dem Geburtsdatum abgleichen, und dann kommst du auf ein Resultat. Also es ist nur noch eine Sache von vielleicht 5 Minuten. Und seitdem hat das eine gigantische Welle ausgelöst.
Warum kommen die Daten aus den USA, nicht aus Deutschland?
Also das Deutsche Bundesarchiv hat die Daten auch. Dort gelten aber noch Datenschutzfristen. Die haben schon angekündigt, dass sie das auch noch werden online stellen. Und im US-Nationalarchiv gibt es halt einfach die deutschen Datenschutzfristen nicht. Und darum sind die jetzt schneller gewesen.
Ist denn das die vollständige Datenbank? Weiss man das? Ist jedes einzelne Mitglied von der NSDAP verzeichnet?
Man weiss, dass nicht jedes drin ist, weil gewisse Karteikarten halt verloren gegangen sind. Also die Datenbanken, die man jetzt suchen kann, die beruft sich eigentlich auf 2 Karteien, also die Zentralkartei und die sogenannte GAU-Kartei. Also ein GAU war einfach so eine Organisationseinheit gewesen damals in der NS-Zeit. Und beide Karteien sind unvollständig. Also es hat natürlich Doppelnennungen. Und wenn man dort die beiden sucht, also zum Beispiel beim Zeit-Tool kann man das so einstellen, wo das man suchen will. Wenn man sozusagen die beiden Unvollständigen zusammennimmt, dann sollte man eigentlich ungefähr 90% der NSDAP-Mitglieder nachverfolgen können.
Hast du irgendwelche deutsche alte Verwandte, Simon? Hast du auch einen Namen gecheckt?
Nein, gar nicht.
Okay, für andere umso mehr. Die Resonanz war gigantisch, oder ist immer noch gigantisch auf die Datenbanken. Bevor wir uns über die Bedeutung der Resonanz unterhalten, würde ich gerne über den NSDAP selber schwätzen. Kannst du mir die Bedeutung dieser Partei in Nazi-Deutschland erklären?
Ja, die ist natürlich enorm. Also nach der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 hat die NSDAP alle anderen Parteien und Institutionen ausgeschaltet. Also Deutschland war damals ein totalitärer Einparteienstaat. Es war ja so, dass halt nicht nur eine politische Partei war, sondern Grenzen zwischen staatliche Behörden und der Partei sind verschwommen. Es sind viele Entscheide auch in der NSDAP getroffen worden. Es hat Unterorganisationen gegeben, also vielleicht die bekannteste Hitlerjugend, die auch wirklich bis tief ins Privatleben der Menschen eingedrungen ist. Es war die einzige zugelassene Partei, die irgendwie mit dem Staat verschmolzen ist. Sie hat alles durchdrungen, die Gesellschaft kontrolliert. Es war ein totalitärer Staat und die Partei war das zentrale Element von dem.
Man ist nicht automatisch Mitglied geworden bei der NSDAP. Weiss man, wie viele Leute dort mitgemacht haben?
Also es gibt Zahlen, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs noch 8,5 Millionen Mitglieder waren. Das würde heissen, dass 1945 etwa noch jeder fünfte erwachsene Deutsche Mitglied bei der NSDAP war.
Haben wir denn einen gewissen Vorteil gehabt, wenn man Mitglied war von der Partei?
Ja, sicher. Also es war in sehr vielen Fällen so, dass man Parteimitgliedschaft gebraucht hat, um gesellschaftlich aufzusteigen, um berufliche Karriere zu machen. Das heisst nicht, dass nicht auch Leute, die nicht bei der Partei waren, haben können Karriere machen konnten. Aber in sehr vielen Fällen hat das genützt.
Ist es eigentlich quasi das Hauptentscheidungsmerkmal, ob man ein Nazi war, wenn man Mitglied der Partei war?
Also es ist sicher ein zentrales Merkmal, aber es langt nicht, würde ich sagen. Also man kann vielleicht so sagen, es hat natürlich die glühenden Nazis gegeben, die vielleicht sogar schon vor der Machtübernahme von Hitler beigetreten sind. Es hat sicher ganz viele Opportunisten gegeben, also Leute, die, wie du vorher gesagt hast, die halt wollten Karriere machen und darum beigetreten sind. Und dann hat es aber auch Mitläufer gegeben, also Leute, die beigetreten sind, einfach um Ruhe zu haben, blöd gesagt, oder um, damit man keinen Verdacht gegen sie schöpft. Und von dem her, ja, es ist sicher ein Indiz drauf, aber man kann jetzt nicht automatisch sagen, wer dort Mitglied war, das war ein glühender Nazi.
Heute kann man jetzt eben nachschauen, wer dort dabei war, also von wem es noch eine Akte gibt. Und ganz viele Leute wollen das machen. Wie viele Leute machen das denn? Kann man das irgendwie abschätzen?
Also ich habe nachher gefragt bei diesen Verlagen, also bei Zeit und Spiegel, und die haben einfach von Millionen Anfragen geredet. Also genaue Zahlen kann ich nicht sagen, aber es sind wirklich extrem viele. Also auch in meinem Kollegenkreis, ich kenne mehrere, die nachher geforscht haben. Also es ist wirklich ein ganz grosser Trend in Deutschland, jetzt schon seit Wochen, aber ganz genau kann ich es nicht sagen.
Du hast mit diversen Leuten geschwätzt, die auf die Suche gegangen sind nach ihren Vorfahren. Du hast auch für uns drei von ihnen porträtiert. Was sind das für Leute, die jetzt auf die Suche gegangen?
Also ich würde sagen, ganz unterschiedliche Leute. Also mit dem einen, den ich geredet habe, der heisst Mike Wefferling. Der ist Betriebsleiter in Riyadh in Saudi-Arabien, also ist schon lange ausgewandert. Der hat als Kind viel Kontakt gehabt mit den Grosseltern. Also er hat zeitweise im gleichen Haus gewohnt wie Grosseltern. Und hat einmal gefragt, was da eigentlich los war früher. Und sein Grossvater hat einfach nie etwas gesagt. Und er hat mir auch zum Beispiel mal einmal gesagt, dass er so einen Feldbrief gefunden hat von Stalingrad. Und hat nachher den Grossvater gefragt, hast du Hitler geliebt? Und nachher ist die Grossmutter extrem hässig geworden, hat ein Jahr lang nicht mehr mit ihm reden. Also das ist dort wirklich, der Vater hat nie etwas gesagt und die Grossmutter hat es wirklich aktiv verschwiegen. Er hat gewusst, dass der Grossvater, der ist Bäcker gsi, dass der Brot gebacken hat für die Wehrmacht, aber mehr eigentlich nicht. Und wo die Tools aufgekommen sind, hat er gerade nachgeschaut und er hat gesehen, dass der Grossvater Mitglied war der NSDAP. Und er geht davon aus, dass er einfach ein Opportunist war, der halt sein Bäckereigeschäft hat wollen schützen.
Was macht er jetzt mit der Information, dass sein Grossvater Mitglied war?
Ja, bei ihm muss man sagen, er nimmt das eigentlich so mit einer sehr grossen Distanz. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass er in Riyadh wohnt, also in Saudi-Arabien, wo alles wirklich sehr weit weg ist. Also er hat mir jetzt zum Beispiel gesagt, er schämt sich nicht dafür. Sein Grossvater hat das gemacht, um das Geschäft zu schützen. Und man darf jetzt nicht auf so eine Person wie sein Grossvater losgehen, sondern das sei genau die Strategie von Hitler gewesen. Und ja, wir können jetzt nicht sozusagen auf die einzelnen einfachen Leute losgehen. Ein anderer Fall war Yvonne Deverne. Also sie hat ihren Grossvater gar nicht gekannt. Der ist früh gestorben. Und sie hat selber zuerst im Bundesarchiv gesucht, ist nachher weitergegangen in das Landesarchiv und hat dort die sogenannte Entnazifizierungsakte gefunden. Also das ist nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die Alliierten wie verlangt, dass die Deutschen zeigen, was so ihre Verstrickungen mit dem Regime waren. Und dort hat sie herausgefunden, dass ihr Grossvater schon 1930 eingetreten ist. Also das heisst, bevor der Hitler an der Macht war. Und das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass er halt wirklich ein überzeugter Nazi war. Weil man kann jetzt bei einem, der 1930 beitreten ist, nicht sagen, es hat da schon einen riesigen gesellschaftlichen Druck gegeben, weil Nazis damals noch nicht an der Macht waren. Und was noch interessant ist, man hat in dieser Entnazifizierungsakte hat er auch also wirklich so mit Handschrift angeschrieben, wieso dass er beitreten ist. Und der Grund war halt Problem mit Flüchtlingen damals, wo in diesem Dorf waren, die unter miserablen Bedingungen gewohnt haben und die Nazis damals versprochen haben, sie würden das Flüchtlingsproblem lösen. Und sie schaut das eigentlich ganz anders an als der Mike Weferling. Also sie sagt halt, ja, es sei ein Schock gewesen und sie hätte sich natürlich erhofft, dass ihr Grossvater ein tapferer Widerstandskämpfer gewesen wäre, wie sich das viele natürlich würden erhoffen und dass das halt leider nicht so sei. Ja, und sie hat sich schon auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, so über die Strategien von den Nazis schon damals, wie sie Leute manipuliert haben. Sicher ein Fall gewesen, wo sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat. Und dann der dritte, den ich geredet habe, der heisst Matthias Neukirch. Den kennt vielleicht die einen oder andere sogar. Das ist ein recht bekannter Schauspieler im Film, aber auch am Schauspielhaus Zürich. Das ist ein spezieller Fall, weil er hat seine Familiengeschichte eigentlich schon viel früher aufgearbeitet. Also er spielt seit 2011 ein Stück, das Hans Schleif heisst. Dort geht es um seinen Grossvater.
Zwar wird die Kameradschaftlichkeit und Dienstfreudigkeit von Schleif anerkannt, aber seine charakterliche Veranlagung und nationalsozialistische Gesinnung als undurchsichtig gekennzeichnet. Es besteht der Verdacht.
Und in diesem ganzen Stück geht es eigentlich darum, dass er spielt sich selber und er erzählt nachher, wie eine Geschichte von seinem Grossvater geforscht hat.
Mama! Pass auf. Ich gehe wieder ins Bundesarchiv. Ich schaue mir die Akten alle durch und dann sage ich dir ganz genau, was dein Vater gewusst hat. Ja, und dann mache ich einen Theaterabend drüber.
Er ist dann unter anderem darauf gestoßen, dass der Hans Schleif den Bau von unterirdischen Konzentrationslagern beaufsichtigt hat. Hm. Er hat wirklich eine Familienlüge sozusagen aufgedeckt. Und er stellt sich in diesem Stück auch sehr stark die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ich will jetzt nicht zu fest spoilern, weil das Stück wird auch immer noch aufgeführt. Es soll jetzt im Herbst auch wieder kommen. Sehr empfehlenswert. Aber er stellt dann so Zusammenhang mit der eigenen Biografie her. Und das ist natürlich auch in der Forschung so eine grosse Frage, ein Schweigen in der Familie, was hat das für Auswirkungen jetzt auf mich? Und das sind so Fragen, die er nachgeht. Und er ist sicher der von diesen drei Leuten, der das also bis ins kleinste Detail erforscht hat. Also über den Hans Schleif weiss man heute so viel, unter anderem auch wegen ihm und noch einem Regisseur, wo er das zusammen gemacht hat.
In der Analyse hast du geschrieben, dass jetzt in Deutschland eine neue Ära von der Aufarbeitung anfangen wird. Wie genau sieht die Aufarbeitung aus?
Ja, also ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man früher, also ich meine, den Nationalsozialismus, den hat man natürlich schon seit vielen Jahren aufgearbeitet, auch wirklich vorbildhaft, würde ich sagen. Und man ist eigentlich immer so ein bisschen davon ausgegangen, ja, so Nazis, das sind die anderen gewesen. Natürlich, man hat sich das so ein bisschen eingeredet, vermutlich auch, weil man halt das so stark abgelehnt hat, dass man sich wie nicht hat können vorstellen oder vorstellen wollen, dass vielleicht der eigene Grossvater ein Nazi war. Und ich glaube schon, dass jetzt so ein bisschen der Eindruck sehr stark wächst, dass halt das NS-Regime, ja, dass das bei vielen auch die eigene Familie durchdringt hat, dass es sich auch auf ganz gewöhnliche Leute abgestützt hat. Das ist natürlich etwas, was man eigentlich gewusst hat, aber es ist halt etwas ganz anderes, wenn man das so, wenn man jetzt den eigenen Familiennamen eingibt und man sieht das so plastisch.
Hat es damit zu tun, dass ganz viele der Leute, die es betrifft, halt auch nicht mehr leben? Dass man als Enkel seinen Grossvater häufig gar nicht mehr konfrontieren muss mit seiner Nazi-Vergangenheit?
Ja, also das erleichtert sicher die Nachforschung. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, die 68er-Generation hätte das alles so können nachher recherchieren können. Ich meine, das hätte natürlich einen ganz anderen gesellschaftlichen Schock ausgelöst. Also ich meine, da wären Täter aus der NS-Zeit zusammen mit so einer aufmüpfigen Jugendgeneration zusammen am Morgentisch gewesen. Ja, also sehr schwierig abzuschätzen, wie das passiert wäre. Auf jeden Fall hätte das ganz andere Auswirkungen gehabt als jetzt.
Das heisst, das kollektive Verschwiegen hat auch damit zu tun, dass man als Gesellschaft irgendwie weitermachen muss, funktionieren.
Ich finde es noch schwierig zu sagen, dass das kollektive Schweigen nötig war, aber es ist halt wie, es hat so ein pragmatisches Interesse von der deutschen Nachkriegsgesellschaft halt entsprochen. Also es sind ja auch damals wirklich ganz viele belastete Personen rasch integriert worden. Es gibt jetzt auch in Berlin ganz bekannte Gedenkstätte, heisst Topografie des Terrors. Dort gibt es auch einen Teil von der Ausstellung, wo es davon handelt. Und dort gibt es zum Beispiel auch viel um diese Frage. Und da gibt es so ein ganz grosses, bekanntes Zitat vom Adenauer ausgestellt. «Man schüttet kein schmutziges Wasser weg, solange man kein sauberes hat.» Das tut es vielleicht ganz gut zusammenfassen.
Was denkst du, Simon, was wird das auslösen jetzt? Das ganz händische Auseinandersetzen mit der eigenen Vergangenheit?
Ja, also im Idealfall schärft das halt den Sinn gegen Rechtsextremismus, gegen totalitäre Ideen. Vielleicht schon auch, das haben mir auf jeden Fall alle drei Gesprächspartner gesagt, dass sie das einfach ganz schlimm finden, wenn es Politiker gibt, die sozusagen die NS-Zeit kleinreden. Also die sagen, ja, also man soll jetzt nicht so blöd tun und einen Schlussstrich ziehen. Und ich glaube schon, dass das eine gute Entwicklung ist.
Werden die Leute eigentlich an der Hand genommen bei der Recherche? Weil Stand jetzt ist es einfach so, man gibt den Namen vom Onkel ein oder vom Grossvater. Kommt dann so eine Mitgliederkarte über oder auch nicht? Und dann hat man einfach mal die Karte. Viel mehr kann man damit dann noch nicht machen. Wie geht es denn weiter von diesem Punkt?
Ja, dann muss man weiter recherchieren. Also ja, du hast dann die Mitgliederkarte. Mit den Informationen, die du dann hast, musst du halt dann in das Archiv, also wenn du mehr wissen willst, also du weißt ja dann, wo dein Grossvater gelebt hat zum Beispiel, und dann müsstest du ins Landesarchiv weiter. Gibt je nachdem halt auch andere Quellen. Die Sachen, die jetzt online sind, das ist eigentlich der Anfang von einer wirklich tiefen Recherche. Also du weißt dann, du hast Verwandte, die in der NSDAP waren. Wenn du wissen willst, was ist deren ihre Rolle war, wie überzeugt sind sie gewesen, dann musst du weiter grübeln. Zum Beispiel eben, wie das die Yvonne de Verne gemacht hat, wo die Entnazifizierungsakte dann gesucht hat. Und dort wirklich auch hat gesehen, wieso hat mein Grossvater mitgemacht, wie hat er das begründet, wann ist er eingetreten, wann ist er austreten. Also da gibt es sehr viele andere Informationen dann auch noch.
Gibt es auch Leute in Deutschland, die den ganzen Aufarbeitungsprozess, der jetzt hier anrollt, doof finden?
Ja, also in Deutschland ist eigentlich schon ein grosses Thema von der AfD, ist so ein bisschen der Blick auf Geschichte. Also sie sagen, man rede zu viel über Holocaust und Hitler und soll mehr auch so ein bisschen die erfolgreicheren Zeiten von Deutschland behandeln, in der Schule zum Beispiel. Und das sind natürlich die Leute, die jetzt nicht zufrieden sind, dass das wieder so ein grosses Thema wird.
Es gibt auch gewisse Kommentatoren, die eine direkte Linie von damals, von der NSDAP, zu heute ziehen, zur AfD. Zu Recht, findest du?
Nein, das finde ich sehr schwierig. Also, man darf die Parteien nicht gleichsetzen. Ich meine, die AfD ist nicht die NSDAP. Also die AfD wird auch, wenn sie vielleicht ein Bundesland regiert, nicht Konzentrationslager bauen und Millionen Judenwellen umbringen. Ich finde das sehr schwierig, weil mit dem tut man natürlich Nazis von damals ein bisschen verharmlosen. Umgekehrt, dass halt die AfD sich gegen die Erinnerungskultur wehrt, dass sie, es gibt das berühmte Zitat vom Gauland.
Aber liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte.
Das finde ich schon sehr problematisch. Und ich glaube auch, dass man das vielleicht jetzt noch kritischer sieht als früher.
Aus der Schweiz schaut man immer so mit einem überlegenen Blick nach Deutschland, auch wenn es um die Nazi-Zeit geht, um die Aufarbeitung oder um die fehlende Aufarbeitung bis jetzt, um die ganze Erinnerungskultur. Wie nimmst du das wahr?
Überhaupt nicht so. Also ich finde eigentlich die Erinnerungskultur in Deutschland, ich halte das für eine grosse Stärke. Es gibt wirklich ein riesiges Angebot. Man erfährt vieles, wenn man interessiert ist. Und ich meine, es ist ein Zivilisationsbruch gewesen. Also natürlich ist das gut, wenn das aufgearbeitet wird. Ich finde auch, man sieht jetzt bei anderen Ländern, was das halt auch für Folgen kann haben, wenn die Verbrechen von früher nicht aufgeklärt werden. Also, ich meine, in Russland zum Beispiel tut der Staat aktiv verhindern, dass stalinistische Verbrechen erforscht werden. Das hat eine bekannte Organisation Memorial gegeben, die verfolgt worden ist. Und ja, wenn man sich natürlich so das Geschichtsbild probiert zurechtbiegen, das hat halt auch für die Gegenwart schlechte Folgen, bin ich überzeugt. Ich finde das bewundernswert, wie das gemacht wird in Deutschland.
Danke, Simon.
Merci, Philipp.
Da Simon Wittmer hat zwei Texte zu diesem Thema verfasst. Das eine sind die drei Beispiele, die er jetzt auch im Apropos erwähnt hat. Das andere die Analyse. Beide Texte sehr lesenswert und euch sehr gerne verlinken. Die Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.